Ja, lasst uns miteinander, wer hat, unsere Bibeln aufschlagen. Römer 2, die Verse 1 bis 11, das ist die Schriftlesung für heute, die uns schon hinführen soll, auch auf die Predigt. Thema ist heute, Gott ist allmächtig. Und lasst uns dazu lesen, Römer 2, die Verse 1 bis 11. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott.
Heute Morgen soll unser Thema die Allmacht Gottes sein. Es ist natürlich ein Thema, welches einen erschlagen kann, wenn man nicht gewillt ist, jemanden, der mächtiger ist als das eigene Ich, über sich zu akzeptieren. Doch wir Kinder Gottes leben davon, dass unser himmlischer Vater da ist, der auf uns Acht gibt und aufpasst, dass wir nicht in die Irre gehen. Dazu sandte er Christus, seinen Sohn. Wir werden heute nur einige wenige Aspekte der Allmacht Gottes ansprechen können, weil diese Materie viel zu komplex ist, als dass wir sie vollständig besehen könnten. Darum will ich versuchen, es mit meinen einfachen und begrenzten Mitteln weiterzugeben und mit euch meine Gedanken zu teilen, was Gottes Macht für mich bedeutet. Gottes Kraft und seine Stärke ist unser Trost. Die Bibel ist voll von Psalmen, Liedern und Hymnen, die von der Machtfülle Gottes erzählen, und doch reicht unser kleiner Menschenverstand nicht aus, um sie in ihrer ganzen Dimension zu erkennen oder gar zu beschreiben. Wir möchten heute Morgen anhand des 50. Psalms oder zumindest auszugsweise daraus uns der Allmacht Gottes nähern. Doch ich habe auch noch andere Bibelstellen rausgesucht, um das Gesamtbild unseres mächtigen Gottes zu verdeutlichen. Und so schreibt Paulus im Neuen Testament, dass wir uns danach ausstrecken sollen, um den ganzen Reichtum der Fülle Gottes immer mehr zu erfassen. Das geht nur durch die Liebe, die uns persönlich erschienen ist in Christus Jesus, unseren Herrn, und durch den Glauben an diesen liebenden und einzigartigen Herrn und Gott. Er will uns zunehmend mit der Erkenntnis seiner Größe beschenken. Um das ansatzweise zu verstehen, brauchen wir seinen Heiligen Geist, der uns als Unterpfand und Helfer geschenkt ist. Hätten wir ihn nicht, wäre es unmöglich, Gott in seiner Vielfalt zu erkennen. Das zu begreifen ist an sich schon großartig. Doch es geht ja nicht vordringlich um uns und unsere Erkenntnis, sondern es geht uns um seine Ehre und die Herrlichkeit, die von ihm ausgeht. Gott möchte sich uns nahen, indem er unser Inneres stärkt. Dann können wir durch Glauben auch ein perfektes Zeugnis seiner Liebe an unsere Umwelt abgeben. So steht geschrieben im Epheserbrief, und damit möchte ich beginnen, Epheser 3, die Verse 16 bis 18. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und Tiefe ist. Am meisten begegnet uns Gott als der Allmächtige im Buch Hiob. Wenn Hiob mit seinen Freunden über die Vollkommenheit Gottes spricht, wie sie uns in der Schöpfung und im gesamten Handeln Gottes begegnet, dann wird einem ganz warm ums Herz. Mehr noch, wenn Gott dem Hiob persönlich antwortet, dann liegt darin eine Selbstoffenbarung Gottes. Dann geht es einem so, als könnte man Gott direkt in die Augen sehen. Als würde man ihm gegenüberstehen. Das ist ja auch das, was Gott für uns bereitet hat. Durch Christus, unseren Herrn und Erlöser, ist Gott den Menschen nahegekommen, um die Barriere zwischen sich und den Menschen aufzulösen. Er stellt die Verbindung wieder her, die der Mensch durch Sünde und Schuld zerbrochen hat. In seinem Sohn können die Menschen wieder geeint sein. Das möchte er für alle Menschen, Einigkeit und Frieden unter der Obhut eines barmherzigen und gnädigen Herrn. Und so möchte ich zitieren aus dem Hiob, Kapitel 5, Vers 17. Siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Wenn wir von dem allmächtigen Gott hören oder reden, dann sollen wir zwar ehrfürchtig werden, so wie wir es eben auch gesungen haben, doch den meisten Menschen passiert es, dass sie Angst bekommen und regelrecht erstarren. Das ist jedoch nicht, was Gott möchte. Wir sollen die Liebe Gottes erkennen, gerade in seiner Allmacht. So lesen wir wiederholt im Hiob, Kapitel 8, die Verse 5 und 6. Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und aufrichtig bist, ja dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Wenn wir das Wort der Allmacht auseinanderpflücken, so steht dahinter, dass Gott grenzenlose Machtfülle hat über das All und alles. Was bedeutet es anderes, als dass er ebenso die Macht hat, den Menschen Gnade zu erweisen? Nur wer über allem steht, kann schließlich gnädig sein und sich erbarmen. So heißt es auch in seinem Wort, Römer 9, Vers 15. Denn er sagt zu Mose: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Was für das Alte Testament galt, gilt erst recht für unsere heutige Zeit, weil Gott in seinem Sohn sein ganzes Mitleid erzeigt hat, indem Christus für die verlorene Welt ans Kreuz gegangen ist. Damit hat Gott erwiesen, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf Erden. Und so spricht Jesus desgleichen zu seinen Jüngern, weil auch unter ihnen einige zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 18. Deshalb braucht ein Kind Gottes nie Angst zu haben und sich nicht zu fürchten, egal was kommt. Denn Christus steht über allem und hat alles im Griff. Das wird mehrere Male in der Offenbarung bestätigt, Und jeder wird einmal erkennen, dass Christus den alleinigen Herrschaftsanspruch über das Leben der Menschen hat. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Des Weiteren ist im Neuen Testament circa 10-mal und allein davon schon 9-mal in der Offenbarung von dem allmächtigen Gott die Rede. So möchte ich uns zur Vertiefung 2 Beispiele nennen. Nochmal aus der Offenbarung. Jesus Christus spricht: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Hier wird die Unwandelbarkeit Gottes zu aller Zeit herausgestellt. Wie es oft auch an anderer Stelle betont wird, dass bei Gott aller Anfang und Ursprung ist und er immer derselbe war, ist und bleibt. Sie ist damit zugleich die wichtigste Offenbarung, denn unser Gott, der Herr, lebt und will dem Menschen begegnen. Wenn der Mensch nun wiederum den Christus Gottes als seinen Herrn und Heiland annimmt, so wird er versetzt in die Sohnschaft und darf zu Gott Vater sagen, weil er es versprochen hat. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 2. Korinther 6, Vers 18. Und noch eine Verheißung steht als Trost hinter diesem Wort. Der Herr wird sichtbar wiederkommen, und dessen dürfen wir uns freuen. Wie ein Kind ungeduldig die Ankunft des Vaters erwartet, warten wir voller Hoffnung auf unseren Herrn. Ist das so? Das Einzige, was Gott in dieser Zeit von einem verlangt, ist der Gehorsam und die Treue gegenüber ihm und seinem Wort. Das gelingt in Verbindung mit einem dankbaren Herzen. Das führt uns heute, wie gesagt, zu einem Psalm, mal ausnahmsweise nicht von David, sondern von einem Leviten verfasst, der als Diener vor der Lade des Herrn zuständig war für den Lobpreis Gottes. Sein Name heißt Asaf und bedeutet so viel wie Sammler. Dieser wurde aber wiederum eingesetzt von David, nachdem die Bundeslade von den Leviten nach Jerusalem gebracht wurde. Und so heißt es über den Asaf in 1. Chronik 16, Verse 4 und 5. Und er bestimmte, da gemeint ist David, und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm danken und ihn lobten, nämlich Asaf als das Oberhaupt, dann werden noch ein paar andere aufgezählt, Asaf aber, um mit Zimbeln laut zu spielen. Asaf war somit der Perkussionist oder Schlagzeuger zur damaligen Zeit unter den Leviten. Aber wir wollen uns natürlich auf einige Inhalte dieses 50. Psalms konzentrieren, darum geht's. Ein Vers daraus ist uns sicherlich allen bekannt als die Telefonnummer Gottes. Und weil wir es gestern Abend mit Simon zusammen auch in seiner Andacht hatten, hat er tatsächlich mal angerufen unter der 5015. Es kam zwar eine Verbindung zustande, aber es ging keiner ran. Psalm 50,15 steht: Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Und damit stecken wir schon mittendrin in der frohen Botschaft und es bestätigt, was ich eben sagte, dass nur Gott allein erretten kann. Und für diese Rettung sollen wir dankbar sein, dürfen wir dankbar sein. Gottes Retterliebe für uns Menschen führt uns in den Lobpreis und gerade aus Notsituationen heraus wird einem bewusst, was wir an Gott haben. Dennoch wollen wir uns erst dem Anfang dieses Psalms zuwenden. Wie gesagt, wir werden ihn heute nicht komplett betrachten, deshalb lohnt es sich, zu Hause einmal nachzuschauen. Aber einige Verse nehmen wir uns vor. So heißt es im Vers 1, ein Psalm Asafs: Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Hier dürfen wir schon zu Beginn zwei Dinge festhalten, die uns trösten und Gottes Treue der Welt gegenüber bzw. uns Menschen darauf vor Augen halten. Wir, damit sind gemeint alle Kinder Gottes, die mit Recht, aber lieber Vater zu Gott sagen können: Wir kennen einen Gott, der nicht tot ist, so wie die vielen Götzen, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der zu den Menschen redet und reden will und sich ihnen offenbaren will. Dass Gott treu ist und den Menschen nicht so schnell aufgibt, weil er sich nicht verleugnen kann, denn er liebt alle Menschen gleich, egal welcher Rasse, Nation oder Herkunft, wird deutlich durch sein beständiges Rufen von allen Enden der Erde zu jeder Zeit. Und das schließt nicht nur bestimmte Tage ein, sondern ist Gottes Wesen schon zu aller Zeit gewesen. Ein Ruf, der seitdem Adam sich versteckte, immer wieder zu hören ist. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Dieser Ruf ist letztlich zu einem Schrei nach Gemeinschaft mit uns Menschen am Kreuz von Golgatha geworden. Lukas 23 möchte ich lesen, drei Verse daraus, 45 bis 47. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Drei Dinge sind hier miteinander verknüpft, die wichtig für unseren Glauben sind. Als erstes, der Weg zum Vater ist durch Christi Blut für uns wieder freigemacht. Christus hat dem Tod die Macht genommen, weil er eigens gestorben ist, um den Sieg über den Tod zu erringen. Darum dürfen wir uns über den Sieg Jesu ebenso freuen. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Schreibt Paulus im 1. Korinther. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jeder, der es nun annehmen kann, so wie der Hauptmann Jesus als den wahren Erlöser erkannt hat, ist gerettet. Was für eine Botschaft, dass der große und mächtige Gott sich auf die Stufe des Menschen erniedrigte und sein Leben für alle hingab. Wer hat solch eine Macht über seinen eigenen Willen, dass er sein Leben für jemand anderes hingeben würde? Christus hat es getan, weil er uns liebt, es wollte und allein die Macht hat, durch sein Opfer unsere Sünden zu vergeben. Dieser Beweggrund seiner Liebe, die Rettung des Menschen, wird auch in unserem Psalm deutlich. Doch verschweigt der Dichter nicht, dass Gott Kraft, Macht und Entschlossenheit hat, die mit nichts zu vergleichen ist. So begegnet Gott manch einem im Sturm, anderen im Säuseln des Windes oder aber auch im Feuer, so wie es hier beschrieben wird ab Vers 2. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Wenn Gott ruft, So muss er manchmal sehr deutlich werden, damit er gehört werden kann, gerade wenn die Welt um uns tobt. Gott hat alle Möglichkeiten, deshalb ist er nicht von einer bestimmten Gemütslage abhängig, sondern Gott kommt immer zum Ziel. Auch wenn Gott oft sehr leise redet, sollten wir dennoch nicht vergessen, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Der Hebräer schreibt, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, 29. Gerade Mose, der Gott vielleicht so nah war wie niemand sonst, kann davon zeugen, denn er und auch das Volk Israel haben die gewaltige Stimme Gottes vernommen. Nochmal Hebräer 12, Vers 21. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Und nochmal beschreibt der Hebräer, was auch der Psalmist betont, dass Gott nicht fünfe gerade sein lässt, sondern dass er kommt, um sein Volk gerecht zu richten. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist aber nur furchtbar für die, die Christus nicht annehmen wollen. Aus lauter Stolz und Hochmut, die verblendet sind von ihrem eigenen Ich. Dem Demütigen aber schenkt Gott Gnade. Darum müssen wir uns unter die mächtige Hand Gottes beugen, wie Petrus ermahnt. Wir können dies, weil Gott Liebe ist und niemanden zwingt. In diesem Psalm geht es aber des Weiteren um zwei Dinge, die Gott nicht gefallen, obwohl wir es doch besser wissen müssten. Und ich schließe uns hier in die Ermahnung Gottes mit ein, weil es nicht nur allein für das Volk Israel zutrifft, sondern auch wir heute unser Vertrauen oftmals an Dinge hängen, die keinen Nutzen haben. All das Nutzlose und die nichtigen Götzen werden einmal im Feuer untergehen, so wie der Böse letztendlich auch. Darauf beruht all unser Sehnen und Hoffen, dass Christus der Sieger ist. Und der erste Punkt, den der Psalmist anspricht, ist vielleicht zu umschreiben mit dem äußerlichen Schein, der durch Rituale und Einhaltung von Geboten gewahrt wird, aber nicht mit einem Leben aus dankbarem Herzen erfüllt ist. Diesen Formalismus prangert Gott an und wünscht sich eine lebendige Beziehung zu seinen Kindern, resultierend eben aus einem dankbaren und frohen Herzen. Ich möchte lesen die Verse 7 und 8 und 14 und 15 aus unserem Psalm. Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Opfre Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es geht also Gott nicht um den Dienst, den wir in Treue vor ihm tun, sondern darum, dass wir es eventuell nicht aus freudigem oder lauterem Herzen tun könnten. Wie oft sind wir nur am Meckern und Klagen vor unserem Gott? Zwingt uns Gott etwa? Ist er von uns abhängig? Nein, denn wir brauchen Gott. Wir betonen so oft, dass Gott uns gebrauchen will. Aber sind wir letztendlich immer bereit dazu? Gerade bei Dingen, die uns doch sehr herausfordern? Als nächstes müssen wir uns natürlich alle fragen, warum tun wir dies oder jenes? Machen wir es, weil wir meinen, Gott damit einen Gefallen zu tun, damit wir vor ihm besser dastehen, oder weil wir es aus Dankbarkeit über unsere Rettung aus freien Stücken tun? Da müssen wir uns darüber Gedanken machen, was sein Wille für unser Leben ist und genauso willig am richtigen Platz dienen. Gottes Willen erkennen wir nur durch sein Wort und seinen Heiligen Geist in uns, der uns sein Wort in Wahrheit aufschließt. Gott lässt sich schließlich nicht schenken. So wird auch der Dienst, den wir zu seinem Ruhm ausführen, gesegnet sein. Das ist der Dank, den wir Gott bringen können und den er gerne annimmt. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. 2. Korinther 9, Vers 7. Und das alles führt uns zu dem zweiten Punkt, der Gott missfällt. Der Psalmist, nachdem er über Gottes Reden zu den Gottlosen schrieb, führt ein paar Beispiele über die Treulosigkeit des Volkes an. Lese die letzten Verse des Psalms von Vers 18 an. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Dein Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Muttersohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, dir Gott vergesset, damit ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Gott kennt des Menschen Herz ganz genau, und keiner braucht ihm irgendetwas vorzugaukeln. Keiner muss oder kann sich vor Gott verstecken. Gibt es einen Ort, an dem man vor Gott fliehen könnte? Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Psalm 139, 9 und 10. Als Gott den Menschen im Garten Eden rief, glauben wir ernsthaft, dass Gott nicht wusste, wo er war? Wie tröstlich zu wissen, dass Gottes starker Arm überall hinreicht. Aber gerade weil Gott ein gerechter Richter ist, stellt er uns unsere Sünden stets vor Augen, damit wir unsere Schuld erkennen, bekennen und umdrehen von unseren falschen und bösen Wegen. Dazu verhilft er uns aus seiner unaussprechlichen Güte. Wenn Gott schweigt, heißt es nicht, dass er unseren Wegen zustimmt, sondern dass wir über unser falsches Handeln nachsinnen können und wieder im Glauben zu ihm finden. Wir dürfen deshalb Gottes Geduld nicht mit Desinteresse verwechseln. Gott ist mächtig genug, einfach abzuwarten, bis wir zur Umkehr bereit sind. So ermuntert er uns, ihm alles anzuvertrauen, auch unser Unvermögen, unsere Sorgen und Ängste. Ist unserem Gott etwa irgendetwas unmöglich? Steht er machtlos unserer Sünde gegenüber? Nein. Er hat sie getragen und möchte uns für ewig davon befreien. Darum ist Gott gütig, geduldig und barmherzig und möchte, dass alle Menschen das Leben finden. Wir haben es in der Schriftlesung gehört aus Römer 2. Aber ich möchte noch mal lesen den Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? So möchte ich schließen mit der Aufforderung an uns alle, ja an uns, alle Dinge Gott zu geben, weil ihm eh alles gehört, vor allen Dingen aber unser Herz, unser Leben und unseren Dank. Denn Gott, der alle Macht hat und jeden Besitzanspruch auf unser Leben, will, dass wir mit ihm mit freudigen Schritten entgegenlaufen. wie ein Kind in die Arme des Vaters. Wir können jederzeit zu ihm kommen und danken. Danken ist ein Schlüssel auf unserem Weg. Scheuen wir uns nicht, dem allmächtigen Gott und Herrn in Ehrfurcht zu begegnen, und ermuntern wir andere, mit uns Christus nachzufolgen. Ja, zu folgen auf einem Weg, der oftmals vielleicht voller Leiden ist, aber in seiner Schönheit mündet. Schämen wir uns deshalb seines Evangeliums nicht, welches einhergeht mit seiner Stärke, Macht und Herrlichkeit. Er schämt sich unser auch nicht. So segne uns Gott. Und mit einem Vers nochmal aus der Offenbarung möchte ich schließen. Offenbarung 7, Vers 12. Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.